Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über Bücher, die verfilmt werden sollen. Viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Eine weitere Folge Filmpalava und heute geht es über Bücher. Beziehungsweise Bücher, die wir gerne als Filme hätten. Mit dabei ist, wir starten natürlich da, wie immer der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi.
Und wieder unser, Fantasy-Buchexperte nenne ich dich jetzt mal. Hallo Breitmann.
Der Titel wird heute noch auf die Probe gestellt.
Ich glaube, genau die gleichen Wörter hast du gesagt bei der Witcher-Folge. Da wird es auch als Experte vorgestellt.
Und dann das.
Und dann wird sich noch zeigen.
Ja. Nee, ich glaube, Niklas hatte mal die Idee, einfach, Niklas liest ja am meisten von uns, mal so Bücher sich anzuschauen, die man gerne als Film hätte oder die vielleicht cool umgesetzt werden könnten. Und da hat jeder sich jetzt ein paar, sag ich mal, rausgesucht.
Und ich hatte gehofft, ihr bringt die auch mit.
Aber ich lese ja nur auf dem E-Book-Reader. Das sieht ja jetzt blöd aus.
Das stimmt, das sieht wirklich blöd aus.
Okay. Ich hatte die Information vorher nicht, dass ich ein Buch mitnehmen sollte.
Nee, aber das hätte man sich ja denken können.
Alle Bücher, nicht gedacht. Die für mich entscheidend sind, sind quasi jetzt schon auf dem Tisch.
Okay, alles klar. Gut.
So ungefähr.
Ja. Niklas, als du über diese Idee nachgedacht hast, an welches Buch hast du da als erstes gedacht?
Oh, über welches ich als erstes nachgedacht habe, war wahrscheinlich Sturmlichtchroniken von Brandon Sanderson. Allerdings habe ich das extra dann nicht vorbereitet für den Talk, weil ich dachte, über das Buch wollt bestimmt ihr reden. Weil ich ja weiß, dass ihr jetzt nicht ein Fantasy-Epos nach dem anderen weghaut. Und das sich ja schon sehr anbietet. Aber da entsprang so ein bisschen die Idee. Aber eigentlich entspringt einem die Idee auch immer, wenn man, finde ich, ein Buch liest, was sehr bildgewaltig ist. Da hat man immer ja direkt irgendwie so einen Film im Kopf. Und gerade so Genres wie Fantasy und Sci-Fi und sowas bieten sich ja sehr an, dass sie verfilmt werden können. Und ja, da gibt's schon sehr viel, was man machen kann, was noch nicht gemacht wurde. Und was dann auch immer wieder wundert, dass es noch nicht gemacht wurde. Und Sanderson war da so ein Paradebeispiel. Ich weiß nicht, ob wir damit starten sollen oder...
Ja, von mir aus. Ich würde fast sagen, Breitmann, vielleicht kannst du die Storyline spoilerfrei mal hingeben, worum es geht. Weil das war wahrscheinlich auch ein Buch, was du mitgebracht hast.
Ja, tatsächlich wäre das auch mein favorisiertes Buch gewesen, das ich als Verfilmung oder in welcher Form auch immer auf der Leinwand gerne sehen würde. Wie kriege ich das jetzt spoilerfrei hin? Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell kann man sagen, das Ganze spielt in einer ganz anderen Welt, wo es dementsprechend auch andere Wesen gibt. Die Menschen haben zum Teil besondere Fähigkeiten. Die ganze Zeitlinie ist sehr verwoben, sage ich mal. Also es wird über ein sehr großes Spektrum an Jahren aufgebaut erstmal und auch immer wieder miteinander verflochten, sage ich mal. Und da hört auch so langsam die Idee auf, wie ich es noch spoilerfreier betiteln könnte. Ich meine, wir haben das Buch ja alle gelesen.
Ja, die Charaktere mal so ein bisschen, damit man, wenn man das Buch nicht kennt, dass man so weiß, das würde auf mich zukommen, wenn ich es lesen würde.
Ah, okay, ja, also prinzipiell gibt es mehrere Hauptfiguren, die immer wieder abgehandelt werden. Das ist auch so eine allgemeine Antwort, die
es gibt in jedem Wörter im Buch. Sätze.
Der Autor benutzt Buchstaben.
Es gibt einen Plot. Es gibt ein Setting.
Erst an der letzten Seite.
Aber trotzdem, also ich sag mal, die Charaktere kann man dann schon beim Namen nennen. Also zum Beispiel Kaladin kann man nennen, Shallan kann man nennen, die zum Teil Hauptcharaktere sind. Und mir fällt gerade gar nicht mehr ein, wer auf Anhieb noch dabei war. Ich habe die letzten zwei Teile noch nicht gelesen, die hier rausgekommen sind. Auf jeden Fall, die erfahren halt so eine Veränderung, immer so eine persönliche Veränderung im Laufe des Buches, wo sie neue Fähigkeiten entdecken Und der Weg dahin, wie das sich so entwickelt und steigert, ist halt unfassbar mitreißend und packend geschrieben, weil man selbst ja diese Tiefpunkte, die der Charakter dann zum Teil durchlebt, halt unfassbar feiert, wenn er sich daraus kämpft, kann man sagen. Wirklich aus den Schluchten könnte man fast voll auf alle sagen, herausarbeitet. Also das hat wirklich sehr viel Charme, wie das so geschrieben ist. Und naja, es gibt auch, wie Niklas eben schon gesagt hat, sehr bildgewaltige Szenen, wo ich sag mal auch vielleicht nicht ganz so kleine Wesen zum Teil vorkommen, was mit Sicherheit überaus gut sich auf der Leinwand machen würde. Mal abgesehen von Herr der Ringe ähnlichen riesigen Schlachten, die stattfinden. Und ja, ich glaube, die Welt an sich sehr schön sich auf der Leinwand machen würde.
Was glaubst du denn, wie sich Sturmlichtchroniken so von den anderen Sachen, die es jetzt schon gibt, zum Beispiel Game of Thrones oder Herr der Ringe, absetzen würden? Also was da unterschiedlich wäre? Also es ist ja genau das Genre tatsächlich.
Ja.
Aber was da so das Alleinstellungsmerkmal wäre von der Serie oder von dem Film? Ich weiß ja nicht, was dir da am ehesten vorgeschwebt ist.
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich in meiner Fantasie habe ich mir sogar vorgestellt, dass es fast besser vielleicht als Anime zu verfilmen wäre. Ich weiß nicht, wieso ich
tatsächlich auch, ja, tatsächlich passt
so,
das ganz gut.
So ein bisschen à la Dragon Ball Z, aber natürlich, aber so ein bisschen, okay. Ich sag mal vorsichtig, aber so ein bisschen erwachsener gemacht. Aber das war so tatsächlich das, wie ich es mir am besten vorstellen konnte, wie man das Ganze umsetzen könnte, anstatt jetzt tatsächlich das in Form von einer Echtverfilmung wie Game of Thrones zu verfilmen.
Denkst du da so ein bisschen an Avatar, The Last Airbender, so die Richtung?
Ja, wenn ich den jetzt geguckt hätte, dann würde ich sagen, ja. Aber okay. An was denke ich denn da? Zum Beispiel so ähnlich wie bei The Invincibles. Oder Invincible?
Invincible,
ja. Invincible, genau. Invincible, ja. So ähnlich wie das vielleicht, so von der Machart, so könnte ich mir das vorstellen.
Obwohl das nicht oder ganz passt, finde ich, weil Sanderson ja schon vom, weil das wäre nämlich jetzt tatsächlich ein Unterschied gewesen, den ich klar identifiziert hätte zwischen beispielsweise Game of Thrones und Sanderson, dass Sanderson halt sehr clean ist. Also da passiert wenig, was jetzt, also da ist schon ordentlich Schlachten am Start, aber die Schlachten, die da passieren, sind ja teilweise auch relativ aufgrund der Waffen, die da eingesetzt werden und so weiter, nicht so blutig wie herkömmliche Schlachten etc.
Ja, okay.
Weil ich finde, ja, also
aber inwiefern widerspricht das dem? Also, nur weil
Invincible weil Invincible halt genau diesen ultimativen Schritt geht. Ja, also, okay. Das ist ja gerade das Paradebeispiel eigentlich dafür, dass der ultra brutal.
Ja, okay, das stimmt natürlich schon.
Also,
ja, ich weiß es nicht. Also, auf der anderen Seite vielleicht einfach nur die Art und Weise, wie es gezeichnet ist, aber was ich halt mir unfassbar schwer vorstellen konnte, war, und ich hoffe, das ist immer noch spoilerfrei, die eine Partei, die es in dem Buch gibt, wie man das in einer Echtverfilmung, also mit wirklichen Menschen oder, wenn ich das sagen kann, halt nicht Menschen, wie man das darstellen will, ohne dass das halt super weird ist für den Zuschauer.
Also, ist ein guter Punkt. Ich weiß, welche Truppe du meinst und die müsste schon gut kostümiert sein,
sag ich mal. Oder ja. Gut, wahrscheinlich kann man alles mit
Aber Orks, hast du bei Orks, Herr der Ringe, sieht das auch top aus, sag ich mal. Ne?
Ich weiß, aber die sprechen wenigstens auch noch eine Sprache, die man verstehen kann. Und das Thema fällt da ja irgendwie ganz weg. Es sei denn, du haust natürlich überall wieder Untertitel drüber. Aber es wäre auch irgendwie anstrengend, glaube ich, in der Umsetzung. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr Details nennen sollte, damit der Zuschauer.
Ich weiß nicht, das sind ja keine Handlungspunkte, sondern eher so die Welt. Und das finde ich nicht so spoilerlastig. Also das finde ich nicht so schlimm.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Also das könnte ich mir auch als Anime gut vorstellen.
Aber gut, ich sag mal, ich bin kein Regisseur. Ich bin kein niemand, der einen Film macht. Mhm. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit klügere Köpfe, die sich da eine elegante Lösung einfallen lassen könnten. Und dann wird das Ding mindestens, glaube ich, wenn man das richtig gut aufzieht, so durch die Decke gehen wie Game of Thrones, weil es einfach, finde ich, ultimativ gut geschrieben ist. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch Game of Thrones nicht gelesen habe. beziehungsweise die Reihe von George R. R. Martin. Ja, aber ich stelle es mir unfassbar geil vor, wenn das rauskommen würde.
Ja. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es besser wäre, das auf nicht in echt zu haben, weil es vielleicht teilweise zu bildgewaltig ist. Und man das in echt sähe, das vielleicht Käse aus. Wäre meine Befürchtnis. Und wenn man es aber schaffen würde, das geil umzusetzen, dann wäre das eine der krassesten Serien überhaupt. Miniserien, Minifilme, ja, wie auch immer.
Ja, es bräuchte, wenn es echt wäre, ein Saubudget, ne? Also ein viel höher noch als Game of Thrones.
Ja, voll.
Einfach auch, weil mehr Magie drin ist, ne?
Also, genau das. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, weshalb ich so direkt an Dragon Ball denken musste, weil man zum Teil, jetzt, um diese...
Jetzt verstehe ich
langsam, wie auf Dragon Ball kommt. Diese Fähigkeiten so darzustellen, wenn ich das jetzt mir mit echten Figuren vorstelle, dann fände ich es schon fast irgendwie... Dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das sich gut machen würde, wenn es nicht gezeichnet ist.
Da denke ich nachher an The Last Airbender oder so, wo das so super katastrophal ist. War das der Film?
Das war die Echtverfilmung tatsächlich, wo die das überhaupt nicht hinbekommen haben, was der Anime super hinbekommen hat.
Das ist wahrscheinlich genau die Sache,
könnte passieren,
weshalb das so in meinem Kopf nicht direkt als Echtverfilmung gepasst hat.
Ja. Nee, finde ich eine coole Idee. Würde ich mir angucken, auf jeden Fall.
Aber als Filme oder Serie?
Serie.
Serie.
Ist zu viel für einen Film, denke ich.
Also ja, da kann man auch schon, für mehrere Teile
also, zu viel. Ja. Ich meine, für die das Buch nicht kennen, eins davon steht hier vorne, das ist jetzt auch kein kleines Buch mit, lass mich kurz überlegen, knapp 900 Seiten und das ist nur eine Hälfte von der englischen Version, also auf Deutsch sind es immer zwei Bücher und von dieser Stärke gibt es halt jetzt aktuell 8 Bücher und rauskommen sollen 10.
Ja.
Das heißt, im Englischen sind es 5 Bücher, im Deutschen wären es dann 10, die unterteilt sind. Also es ist halt auch schon ein Klopper, ähnlich wie halt die ganze Game of Thrones Reihe, nur dass die halt noch nicht fertig ist.
Ja. Es würde mich auch wundern, wenn da nicht schon irgendwie Gespräche hinter den Kulissen am Laufen sind. Weil was, wenn du überlegst, mit was Sicherheit für ein Erfolg Game of Thrones war, das
ja, sollte man meinen, ne?
Ja, also ich
meine, also die Idee haben wir jetzt nicht als Erste auf der Welt. Mit und das werden sicherlich A, Sanderson und B, irgendwelche coolen, weiß ich nicht, HBO oder irgendwer wird das schon gedacht haben, ja, das wäre es doch. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass da dieses Problem, dass man das nicht gut in real umsetzen kann oder sehr schwierig, dass das hindert. Weil so eine Realserie wie Game of Thrones, die wird einfach viel mehr Publikum ziehen als irgendein Anime.
Mhm. Das ist wohl
wahr. Das ist einfach der Punkt, glaube ich, ja.
Ich habe auch schon mal gehört, dass häufig das Problem ist, dass die Sachen dann nicht verfilmt werden. Ist, dass wenn das Buch rauskommt, sich irgendein Studio billig die Rechte erstmal holt dafür, also die Option darauf, mit einem Film zu drehen, für ein paar Tausend oder sowas kaufen die das dann. Und irgendwann wird das Buch ultra erfolgreich, aber das Studio hat nicht die Mittel oder sowas, das umzusetzen, will die Option aber halten als Wertgegenstand quasi. Ja. Und das heißt, der Autor kann das dann gar nicht mehr beeinflussen, dass der, dass die Sachen verfilmt werden, weil die Option dafür bei irgendeinem Studio im Keller liegt und die das quasi einfach nur nicht umsetzen, aber die Option behalten wollen dafür. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Sachen, wo man schon gedacht hat, so, das müsste doch eigentlich mal längst verfilmt werden, dass einfach die Option irgendwo liegt und mit der Option nichts gemacht wird.
Okay. So. Fällt dir ein konkretes Beispiel dafür ein?
Ich weiß tatsächlich, dass es für ein anderes Brandon Sanderson Buch, nämlich Mistborn, da hinten, dass das lange das Problem da war. Und jetzt tatsächlich da ein bisschen was in Bewegung kommt. Aber können wir vielleicht später darauf zu sprechen kommen. Okay. So, aber das ist bei tatsächlich auch bei den Ted Williams Sachen oder Joe Abercrombie Sachen, das sind auch beides große Fantasy-Autoren. Bei beiden habe ich schon öfter in Interviews gehört, weil die immer wieder darauf angesprochen werden, ja, wann werden die Sachen denn verfilmt? Mhm. Ja, das liegt, also ich kann das nicht mehr beeinflussen und so weiter und so fort, da wird dann immer so rumgedruckst. Und das liegt halt häufig daran, dass die Optionen schon verkauft haben irgendwann mal. Mhm. Und ja. Du hast ja halt auch, glaube ich, für einen Autor ist das erstmal gutes Geld, wenn er so eine Option verkaufen kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wirklich verfilmt wird, ist unglaublich gering, ne? Weil das sind 10.000 Filter, die da, bis die da das eine, die eine Sache wirklich machen. Und dann nimmt man erstmal das Geld, glaube ich. Und dann hofft man, dass eines Tages vielleicht irgendwie der Film raus wird oder eine Serie.
Mhm. Obwohl es bestimmt auch Autoren gibt, die das gar nicht wollen. Könnte ich mir vorstellen.
Das könnte auch noch dazu kommen, ja. Mhm.
Ja. Ja. Aber willst du direkt mal zu Mistborn ein paar Worte sagen? Du hast das schon mal vorher erzählt, aber ich kenne jetzt so Mini-Handlungen.
Ja, Mistborn ist der erste Roman von Brandon Sanderson, der wirklich groß geworden, also mit dem er eigentlich bekannt geworden ist. Genau. Und das Interessante an Mistborn ist, dass er von vornherein mit der Idee geschrieben wurde, Fantasy mit dem Heist-Genre zu verbinden. Also das heißt, sowas Ocean's 11 in einem Fantasy, in der Fantasy-Welt. Und da muss man sich vorstellen, da wird tatsächlich dann auch so eine Truppe zusammengestellt und die haben alle so gewisse magische Fähigkeiten. Sehr reduziert alles, also das ist nicht unglaublich magisch alles. Aber zum Beispiel gibt es dann einen, der kann ein bisschen, soothing heißt das auf Englisch, der kann dann so ein bisschen die Emotionen von anderen manipulieren. Also, dass die weniger aufmerksam sind oder dass die ängstlich sind oder sonst was.
Spielt das in der Jetztzeit? Oder?
Nein, nein, auch eine Parallelwelt. Ich würde es eine dystopische Fantasy nennen.
So. Also eher Zukunftsrichtung oder?
Nee, also eine düstere Fantasy-Welt, düstere mittelalterliche Fantasy-Welt.
Ah, ja, Mittelalter.
Aber da gibt es halt gewisse Magiesysteme drin, die schon relativ ausgefuchst sind und auch sehr etabliert sind. Da funktioniert viel mit Metall. Also das, da gibt es dann, das ist ein ganz interessantes Magiesystem, also das ist kein Spoiler, das lernt man alles sehr schnell in dem Buch. Die schlucken da winzige Mengen Metall und verbrennen das in ihrem Inneren. Und solange die dieses Metall verbrennen in ihrem Inneren, haben sie halt gewisse Fähigkeiten. Und dann gibt es zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, oder andere, die ein bisschen stärker dadurch werden, da weiter springen können und so weiter, aber nichts Übermenschliches. Und dann gibt's halt so ganz gewisse Supertalente, so, die mehrere Sachen kombinieren können. Die heißen dann Mistborn, diese Figuren, und die sind besonders mächtig. Ja, aber Mistborn ist halt, das Interessante daran ist, es ist ein sehr kompaktes, eine kompakte Story, weil es geht darum, dass dieses Team zusammengestellt wird und die ein konkretes Ziel haben, was die klauen wollen. So, ja. Und was die machen wollen. Und es ist deswegen eine sehr kompakte Story, die man wunderschön in einem Film machen kann. Also, wo man sich direkt vorstellen kann, so eine Ocean's 11-Truppe in einem Fantasy-Setting mit einem Ziel und die machen das und die machen es auf eine coole Art und Weise. Und es ist relativ straightforward und ist, glaube ich, wäre, glaube ich, ein super Film.
Und dann ist Ende oder dann gibt es den nächsten Heist?
Es gibt
oder?
Natürlich zwei Trilogien, die danach kommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Trilogien, sehr gut. Alter Fehler von mir.
Von uns allen.
Aber das Mistborn-Buch, das erste, ist quasi, also es hat genug Futter für eine ganze Welt. Also es ist nicht so, dass die nächsten Bücher sich so anfühlen, als wären die erzwungen worden. Aber es ist eine abgeschlossene Story in sich. Und super, also super Buch und halt, glaube ich, auch ein super Film, wenn man machen würde.
Ja. Und wie vor Film? Echt?
Auch Anime? Ja, also tatsächlich sämtliche Fantasy-Sachen kannst du dir im Anime eigentlich fast besser vorstellen. Aber Mistborn könnte ich mir auch im Echten vorstellen. Also das ist schon, wäre halt auch nicht so unglaublich, unglaublich krass, was Settings und so weiter angeht, weil das ein urbanes Setting ist. Also es geht da um so eine Megacity, in, also so ein wie so ein altes London, so ein viktorianisches London oder sowas, so ganz grob. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen weiter im Mittelalter zurück. Aber ja, und könnte ich mir schon gut vorstellen. Und da weiß ich halt, dass die Option lange irgendwo gelegen hat. Mhm. Und jetzt der Sanderson sich die Option wieder selber gekauft hat und selbst das Screenplay schreibt, also die Adaption quasi. Und da quasi selbst dran arbeitet, dass das ein Film wird.
Das klingt am allervielversprechendsten, muss ich sagen.
Ja, ja. Genau. Und deswegen ist das auch nur so ein Pseudo-Pick von mir, weil ich weiß, dass da schon sowas in der Mache ist.
Ah, guck mal. Aber mit Datum? Also mit,
Nee. Also ich glaube, das Screenplay ist noch nicht verkauft. Also der schreibt quasi das Drehbuch und verkauft das dann.
Okay.
Aber der hat halt mittlerweile ein Standing, was so stabil ist, dass der halt ein gutes Druckmittel hat.
Der wird das schon irgendwohin verkaufen können.
Glaube ich auch, ja.
Wenn ich überlege, wie die ganzen Producer die ganze Zeit Sachen suchen, also Netflix, Apple, die suchen ja händeringend so
viele Sachen. Ja. Was ist das bitte für ein Tausendsasser, der Brandon Sanderson?
Es ist krank,
ey, der kloppt die Bücher ja quasi jedes Jahr eins raus.
Jedes zweite Jahr, ja.
Jedes zweite Jahr, aber trotzdem immer so ein Brecher. Und dann hat er noch die Zeit, sowas zu machen.
Ja, aber der schreibt auch noch andere Bücher.
Ne? Ja, also eben. Das ist ja das.
Ist ganz krank.
Völlig verrückt.
Also und ist dann auch Professor, Maschine. Oder?
Ja, denn ich weiß nicht, ob der das immer noch macht. Aber
er hat mal gelehrt auf jeden Fall auch.
Ja.
Hey, der Witz gerade.
Ja, der ist eine Maschine. Und Mormone. Trinkt keinen Kaffee und so weiter und so.
Vielleicht ist das der Grund.
Trink keinen Kaffee.
Das ist der Grund für seinen Erfolg.
Vielleicht könnte mir auch so gut sein.
Trink keinen Kaffee.
Kein Kaffee, kein Alkohol. Okay. Dann setze ich mich vors Buch.
Ja. Aber das ist Mistborn. Und dann vielleicht Tobi.
Ich habe hier gerade die perfekte Überleitung gefunden. Zumindest von den guten Sturmlicht-Chroniken. Da schreibt hinten jemand, ein grandioses Epos, ich habe jede Seite davon verschlungen. Und zwar hat Patrick Rothfuss, spricht man den so aus? Oder Rothfuss?
Ja, das ist ein englischer Name.
Ja, auf jeden Fall, der Patrick hat das geschrieben. Und von dem kommt ein weiteres geiles Fantasy-Buch, das auch von Niklas empfohlen wurde und ich nur deshalb verschlungen habe. Und das ist Der Name des Windes. Das ist auch so eine Trilogie, oder soll vielleicht auch mehr werden, das weiß ich noch gar nicht genau. Heißt Die Königsmörder-Chroniken, ist auch so eine Fantasy-Welt, klingt jetzt erstmal so lala spannend, aber worum geht's? Es geht um Quoth. Wie hast du den immer ausgesprochen?
Quoth,
ja. Ich habe den früher immer Quote genannt, weil ich
auf
Deutsch gelesen habe.
Es
geht um Quoth, das ist so ein kleiner Junge in so einem Nomadenvolk. Die Eltern werden getötet und dann geht's im Nachhinein darum, wie der nach und nach sich wieder hochrappelt in dieser Welt, in der auch eine Art Magie funktioniert. Die wird dann aber auch so ein bisschen näher erläutert. Das heißt, wird so ein bisschen diese Physik dahinter erklärt oder es wird versucht, irgendwie das so ein bisschen logisch, physikalisch ranzuziehen. Und das funktioniert erschreckend gut, finde ich. Also man weiß dann nachher, okay, so funktioniert das Ganze. Wenn die das machen, dann hat das diesen Einfluss. Und ist halt immer noch eine Besonderheit. Das heißt, es ist jetzt keine Welt, in der Magie so die das Normale ist. Und ist halt unfassbar cool, diesen Quoth so zu sehen, wie der nach und nach sich so entwickelt, besser wird. Der ist auch sehr begabt insgesamt und aber auch einfach mit so Abenteuern zu kämpfen hat. Hat mich mega überzeugt und ich kann bis jetzt nicht sagen, ob ich es nicht vielleicht sogar immer noch cooler finde als die Sturmlicht-Chroniken.
Ja,
das ist... Also die sind schon sehr, sehr weit oben, aber bei dem finde ich es immer noch schwer zu sagen, ja. Du hast es nicht gelesen, ne?
Nee, ich bin noch nicht so weit.
Ja. Kann ich dir bei Gelegenheit ausleihen.
Ja.
Das Problem ist nur, Fabian hat gerade die Bücher und der kommt nicht voran.
Hör mal, komisch, warum kommt der nicht voran? Weiter vorankommen.
Ja.
Erstmal noch. Ich habe davon noch Band 7 und 8 noch vor mir.
Ich hänge auch noch im letzten.
Ja. Aber es gibt ein Problem, ne? Also bei Der Name des Windes und die Trilogie.
Ich höre.
Die Trilogie. Die leidet leider an dem gleichen Problem wie Game of Thrones. Nämlich der letzte Band fehlt.
Ist richtig.
The Doors of Stone. Und der fehlt leider schon seit 10 Jahren.
Mhm.
Und der Autor hat auch in seinem Blog und der macht regelmäßig Streams, schon mehrfach durchblicken lassen, dass es auch nicht gut vorangeht. Also dass er hat wohl auch noch so mentale Probleme und ist in so einem Ditch im Moment. Und kommt da nicht so raus. Und das Problem ist halt wirklich, du liest diese Story und du willst sofort weiterlesen. Also das fühlt sich nicht so, es fühlt sich wirklich abgehackt an. Also wie, die Story ist noch nicht...
Es fehlt noch so viel.
Es fehlen so viele Erklärungen
und alles.
Ja, also es ist wirklich mittendrin. So. Ja. Und das lässt jetzt schon sehr lange auf sich warten.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mal nachgelesen, dass 2015 ging es schon mal darum, ob das nicht irgendwie verfilmt oder als Serie produziert werden soll. Das hatte der irgendwann auch auf dem Blog geschrieben, aber dann waren da so hohe Kosten und irgendein Producerwechsel und das ist so der letzte Status. Das ist 6 Jahre her.
Das ist nicht besonders ermutigend.
Aber ich fände tatsächlich eine Mini-Real-Serie geil, weil man das noch vergleichsweise cooler umsetzen könnte. Es sind, glaube ich, sehr geile Bilder, aber es sind hauptsächlich Menschen und jetzt keine super fancy Wesen oder fancy Sci-Fi-Sachen, also ich glaube, man könnte es gut in real umsetzen. Und dann wird es mega überzeugen, einfach dieses, dass man auch diesen Fokus immer auf einem Charakter hat und den nach und nach so bei der Entwicklung sieht, das ist einfach, also man identifiziert sich einfach super mit dem und es macht Bock.
Ja.
Ja, deshalb auf jeden Fall Name des Windes kann man geil lesen und wenn es verfilmt wird, kann man das bestimmt geil gucken.
Mhm. Auf jeden Fall, würde ich mir auch auf jeden Fall sofort angucken. Eigentlich müssen wir auch direkt immer darüber reden, was wir glauben, was ein cooler Cast wäre.
Habe ich bei einer anderen,
Ach.
Sache. Habe ich mir, bei dem hatte ich schon, aber da gab es auch schon so ein Dings, Eddie Redmayne, wenn der. Ja, ich weiß.
Nur weil der rote Haare.
Ja, aber auch weil es so ein Bild davon gab, wo die den eingedingst haben in so einem Fanprojekt und das sah schon sehr stimmig aus.
Ja, aber irgendwie, also ich finde, Quoth ist schon.
Badass-mäßiger.
Ne? Badass-mäßig, ja, also der ist schon, ja, der ist schon auch ein harter Tiefspieler. Also.
Ja, später, aber am Anfang auch so gar nicht.
Ja, okay, dann ist er auch 14 oder so.
Aber, ja.
Also, ist aber eine gute Frage, wer da...
Hätte man drüber nachdenken können, ja.
Ja, da kann ich leider nicht mitreden, weil ich das Buch nicht kenne und nicht so viele Schauspieler beim Namen.
Ja, das Problem ist da wirklich der Zeitraum, weil bei Der Name des Windes ist wirklich der von seinem 8-Jährigen selbst oder sowas bis hin zu seinem 20-Jährigen. 20
oder so, ja.
Sowas ist das ungefähr.
Und dann ganz und dann am Ende
gibt's noch mal so ein,
oder mittendrin.
Weil das noch in so eine Rahmenhandlung eingepackt ist, was ja. Ihn auch noch am Ende. Du brauchst mehrere Schauspieler dafür und
das stimmt.
Das wäre, glaube ich, nicht ganz einfach.
Und da muss jemand wirklich mit krassen Gesichtszügen und irgendwie muss der eigenständig aussehen, ja.
Ja. Hätten wir jemanden für Kaladin bei Brandon Sanderson?
Gute Frage.
Eieiei. Oh Gott, hätte man echt gut drüber nachdenken können.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da...
Der muss ein bisschen grob schlecht sein. Der darf nicht zu...
Bisschen düster wirkend.
Ja, ich weiß nicht, ob man nicht einfach an der Stelle eher davon ausgehen müsste, dass mal wieder ein neuer Schauspieler damit aufgezogen wird.
Ja.
Weil ich finde, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, jetzt irgendwie jemand anders zu nehmen, den man nicht zu sehr schon mit anderen Rollen in Verbindung bringt.
Nee, auf jeden Fall.
Und das ist ja so ein langer Zeitraum, also da könnte man locker, sag ich mal, so wie bei Game of Thrones oder wie bei Harry Potter oder was auch immer, lange Zeit gefilmt wurde, glaube ich, jemanden ganz neu in den Ring werfen.
Aber ich stelle mir gerade, hier, wie heißt er? Thanos. Komm mal. Josh Brolin als Dalinar vor.
Oh.
Der ist ein bisschen zu klein dafür. Aber der hat die Gesichtszüge, weißt du?
Er hat also die,
Dalinar, der kranke Typ mit seinem...
Der einfach nur rumsteht und böse aussieht.
Also Josh Brolin könnte ich mir... So ein älterer Josh Brolin mit so grauen Haaren so nach hinten. Nur.
Ja.
Ja, das könnte ich mir vorstellen.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder... wen haben wir denn dann nochmal auf der Seite? Der Bösewichte hier. Sadeas.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das... Ja, das ist wahrscheinlich nicht schneidig genug, aber wie heißt nochmal der Schauspieler von, der hat auch in einem Iron Man den Bösen gespielt.
Ah jo, ich weiß, wen du meinst.
Aber nicht im zweiten, oder?
Doch.
Der Elektro.
Ja.
Der
Mickey Rook? Mick Rook. Oder ist der ist nicht
der ist aber,
schneidig genug?
Ne? Nee, der ist zu brachial.
Ah, okay.
Ich dachte, du meinst den aus Iron Man 3 gerade kurz. Oh, da fällt mir gerade der Name nicht ein. Der, Guy Pearce,
genau.
Ja. Der würde zu Zadeas eher passen, weil der so ein schmieriger, allglatter
Typ ist. Ja, genau, der muss halt so ein bisschen schmierig sein.
Ah ja. Könnte ich mir schon im Cast vorstellen. So.
Ja.
Aber ich glaube, in dem Cast könnten wir uns jetzt auch verlieren.
Ja,
wahrscheinlich. Vielleicht vorher drüber.
Das ist richtig, ja.
Deshalb würde ich jetzt einfach nochmal weitergehen, bereit machen.
Ja, tatsächlich, der Filmexperte und Fantasy-Experte hat nicht mehr besonders viele Bücher im Petto, außer Bücher, die halt schon als Serien verfilmt worden sind oder in der Verfilmung sind. Und da hätte ich zum einen noch zur Auswahl His Dark Materials. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Ist das in diesem komischen Puppen-Dings-Anime-Stil?
Nee, überhaupt nicht. Das ist eine ganz normale, sag ich mal, echte Person.
Okay.
Das beruht auf den Büchern von, ich hoffe, ich habe es nicht falsch in Erinnerung, aber Philipp Pohlmann, der hat, wie heißt der nochmal, Der Goldene Kompass, Das Magische Messer und Das Bernstein-Teleskop.
Ganz kurz intervenieren, funktioniert Breitmanns Mikro?
Breitmanns Mikro funktioniert, ja.
Sehe ich nie.
Ja, das ist richtig. Sorry. Das ist nur bei... Das ist kein Problem. Bei OBS sind nur die ersten beiden Mikros dabei und
okay, weil genau unsere beiden dabei funktionieren,
ja, dachte ich. Ja.
Okay.
Nichtsdestotrotz.
Wäre jetzt ein Downer.
Es wäre auch nicht so schlimm, wenn man nicht hört, was ich sage. aber His Dark Materials ist zwar schon draußen, aber ich meine, es ist auch erst die erste Staffel draußen, die quasi das erste Buch beinhaltet. Also, wie gesagt, es ist eine Trilogie auch. Und ich fand... Es ist nicht ganz unbedingt so, also man kann es als Erwachsener gucken, aber ich fand, es ist eher auch so ein bisschen, können auch Kinder lesen, glaube ich, obwohl es ist auch manchmal ein bisschen düster. Aber es hat auf jeden Fall, also ich fand, es war eine gute Serie, was mir sonst schwerfällt, dass mich eine Serie wirklich begeistert als Film. Und das Buch hat mir halt auch, dass mir eine Serie, eine normale Serie, die man so gucken kann, dass mich eine Serie packt, sage ich mal. Ja, das fällt, das kommt nicht ganz so oft vor. Und die Bücher fand ich halt auch ganz gut zu lesen eigentlich. Also nicht zu vergleichen damit, wie mich das gefesselt hat, aber ich habe es zumindest überhaupt gelesen. Das ist eher schon mal, das ist schon eine Auszeichnung an sich für ein Buch, sage ich mal so.
das wäre geil, so ein Stempel von Breitmann durchgelesen.
Ja, ist wirklich so. Also,
ein, das ist der neue Oscar.
Diese Klappentexte so. Ja. Ich habe es sogar gelesen. Philipp Breitmann.
Ich habe es bis zum Ende durchgeschafft.
Ja.
Damit sollten andere Leute es auch schaffen.
Philipp Breitmann hat das gelesen. Holy shit.
Nee, um nochmal zurückzukommen. Also grundsätzlich geht sich um eine mehrere Welten, muss man sagen. Eigentlich auch so eine Parallelwelt, die viel so zu der normalen jetzigen Welt zu tun hat. Und dann gibt's eigentlich einen Hauptcharakter, ein Mädchen, das in diesen Welten, sage ich mal, mehr oder weniger so ein bisschen nachher hin und her wandert. Und ich sag mal, was mich an der Serie, und da wollen wir eigentlich drauf hinaus, was ich da so gut fand, das war schon seriös gemacht, dafür, dass es halt viel mit Kindern spielt auch, dass der Hauptcharakter ein Kind ist, und zum Beispiel die Animation fand ich auch überragend gemacht. Also es gibt zum Beispiel einen Charakter, der ist ein sprechender Eisbär, also es gibt so ein ganzes Volk quasi von sprechenden Eisbären, was jetzt an sich natürlich schon so ein bisschen kindig klingt, aber es gibt nicht, ja doch, es gibt eigentlich viele sprechende Tiere, aber also es ist Bestandteil des ganzen Buchs, dass alle Menschen quasi ihre Seele in Form von einem Tier bei sich haben. So. Und zusätzlich dazu gibt's halt auch so ein Volk von sprechenden Eisbären. Was an sich, das meine ich ja, das ist halt so ein bisschen kindhaften Charakter, aber das hat dem gar keinen Abbruch getan, weil es trotzdem, fand ich, ja, relativ, es war eine seriöse Sache, und die Animationen waren einfach gut gemacht, und es ist jetzt auch nicht so, dass er aufgrund dieser ganzen anderen kindlichen Sachen, sag ich mal, darauf verzichtet, dass auch zwischendurch mal der eine oder andere verschwindet oder stirbt oder sonst irgendwas Düsteres passiert. Und ich kann leider nicht so gut mit den Schauspielernamen glänzen, aber zum Beispiel die Darstellerin von der Mutter der Hauptdarstellerin ist auch eine sehr gute Schauspielerin, die in der Rolle unfassbar gut aufgeht. Wenn ihr das Bild sehen würdet, würdet ihr wahrscheinlich sofort wissen, wen ich meine.
Kannst du auch keinen anderen Film sagen oder so.
Nee, leider nicht, aber
dann war das wirklich eine sehr grobe Beschreibung.
Ja, ich weiß, es ist schlecht. Natalie schreit wahrscheinlich gerade wieder ins Mikro, wie die heißt. Weil ich habe es mit ihr zusammengeguckt auch.
Ja.
Und also zum Beispiel die Schauspielerin war auch ganz exquisit in ihrer Rolle da.
Von wann ist die Serie?
Aber die kann gar nicht so alt sein, vielleicht 2-3 Jahre. Also ich würde sagen, ich habe es letztes Jahr mit Natalie geguckt, aber ich weiß nicht, ob es da rausgekommen ist.
Sagen wir mal 2 Jahre. Wo kann man die, ich denke die ganze Zeit, aber das ist, glaube ich, das Falsche. Ich denke irgendwie an Der dunkle Kristall irgendwie bei Netflix, glaube ich.
Das war, glaube ich, das, aber, was ich meinte.
Nee, das heißt, wie gesagt, His Dark Materials.
Okay.
Und
kann man die denn irgendwo schauen?
Ja, ich meine, das war auf Netflix.
Okay.
Also auf einem der normalen Anbieter, Netflix und Amazon Prime, da haben wir es geguckt, genau. Und also könnte man sich reinziehen. Ich weiß nicht, ob die zweite Staffel schon draußen ist, aber sie ist auf jeden Fall in der Mache. Also so viel weiß ich schon mal.
Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, aber du willst, also du findest einfach gut, wie die umgesetzt wurden quasi.
Ich finde sowohl die Bücher an sich sind in Ordnung, als auch, dass die Umsetzung schon in Ordnung ist, als Empfehlung quasi, was man sich als Buchverfilmung angucken kann.
Ja.
Legit. Hab da
His Dark Materials.
Noch andere Buchverfilmungen, die ich nicht so empfehlen kann.
Denkst du an Witcher?
Ja, obwohl ich super gespannt bin auf die zweite Staffel und mir die auf jeden Fall angucken werde.
Ich habe heute
weiter
gehört, endlich in der Witcher-Story.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Gehört als Hörbuch?
Ja, ich habe mich nämlich gewundert, wir hatten letztens darüber geredet, dass ich habe Witcher nie zu Ende gelesen. Also ich hatte schon einige Bücher davon zu Ende gelesen, haben nie alle.
Ja.
Und dann habe ich letztens das Buch gesucht, Schwalbenturm bin ich gerade. Und ich war verrückt, normal. Ich weiß doch, dass ich in diesem Buch schon bei dem und dem Kapitel war. Das kann er, das muss er hier irgendwo liegen.
Ja.
Ende der Story. Ich habe es bei Audible mit per Hörbuch gehört.
Ja.
Und der Trick war halt, dass ich die anderen Bücher vorher gelesen habe.
Ja, ja.
Und ohne Scheiß. Bis ich es auf Audible zufällig gesehen habe, habe ich gedacht, ach ja.
Ist das denn geil als Hörbuch?
Ja, sehr guter Sprecher.
Kann man
gut machen. Ja,
ja. Ja. Also wenn ich zu faul zum Lesen bin, ist das eine Option.
Ja, also ich mag es schon,
ja. Ja, guck an.
Ja.
Und du bist noch nicht mal am Ende angelangt und ich finde, das geht noch mal, macht zum Ende hin immer noch mal, setzt es noch mal ein bisschen einen drauf. Also das wird tendenziell noch besser. Wobei ich auch den Eindruck habe, um direkt damit mein letztes Thema abzuhaken, dass die zweite Staffel rein vom Trailer her besser aussieht als die erste Staffel von The Witcher
gewesen ist. Ich habe auch viel Hoffnung. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
Aber haben die gesagt, dass die es besser machen wollen? Weil es war ja zu
recht viel
Kritik.
Ich weiß nicht, vom Feeling her, wie das im Trailer rüberkam, habe ich gedacht, so, vielleicht haben sie was gelernt.
Okay. Ja, zumal auch die Storyline ab Kaer Morhen, finde ich auch
straighter
ist. Nice ist. Also überhaupt so Kaer Morhen und wenn es so in dieses ganze Witcher-Sein reingeht,
da kommen die
ist halt auch
Trainingssequenzen.
Geiler. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum ich mir das einbilde, aber spielt Jason Momoa damit?
Nee.
Nee, ne?
Nee.
Dann habe ich mir erst nur eingeredet.
Also, nee.
Vielleicht gehofft hast du es vielleicht.
Aber wer sollte denn dann nochmal hier den, wie heißt er? Den alten Witcher.
Vesemir,
ja.
Ach so.
Da war mal irgendwas in, ich weiß, dass da mal irgendwer
da war doch irgendjemand extra.
Also ich weiß nur, dass jetzt eine Anime-Serie rauskommt. The Night of the Wolf heißt das, glaube ich. Wo es um die Jugend von Vesemir geht. Also eine Witcher-Anime-Serie.
Ja.
Haben wir schon mal drüber geredet. Erinnerst du dich vielleicht nicht dran? War nämlich nicht ganz
war das letzten
Samstag? Da war nicht ganz nüchtern, die Diskussion.
Ja, verstehe.
Aber ja.
Guck mal, ja. Ja, also da sind wir gespannt.
Kleinen Ausflug. It's Witcher.
Ja, das waren meine Buchvorstellungen.
Ja, immerhin. Ich weiß nicht, ich habe noch zwei Sachen.
Okay.
Du? Hast du noch?
Ich habe noch was, aber
unendlich.
Ich habe nur so viele, wie wir machen wollen. Ich könnte noch die George R. R. Martin Sache machen, die ich hier mitgebracht habe, und zwar Planetenwanderer. Das ist Planetenwanderer ist eine Sci-Fi-Geschichte von George R. R. Martin. Und bei George R. R. Martin muss man zum einen wissen, dass er ist nicht unbedingt wie andere Autoren, dass da alle Bücher sehr ähnlich sind. Also der hat doch extreme Alleinstellungsmerkmale bei den einzelnen Büchern von ihm. Und Planetenwanderer ist tatsächlich, ich würde es dystopische Sci-Fi nennen und würde sich super als HBO-Serie in irgendwie 8 Folgen oder sowas machen. Mhm. Weil Planetenwanderer ist die Story über ein Hauptdarsteller, ein Hauptfigur, die ist Tuff. Der Name passt gar nicht zu dem Typen. Aber der Tuff kommt tatsächlich durch eine seltsame Geschichte, die tatsächlich auch in dem Buch drin ist, an eine sogenannte Arche, heißt die. Und das ist ein Raumschiff, ein ökologisches Kriegsschiff. Und das ist ein gigantischer Komplex. Also stellt euch so ein riesiges Raumschiff vor, was so weit entwickelt ist, dass von einer Person gesteuert werden kann. Also es ist hochautomatisiert. Und das Besondere dabei ist, dass das halt eine Kriegswaffe war und darauf spezialisiert war, genetische Mutationen zu produzieren und Viren und so weiter und Bakterien und so weiter freizusetzen in der Kriegsführung. Also es war ein Kriegsschiff quasi. So, und Tuff kommt jetzt durch eine Verkettung seltsamer Ereignisse zu diesem Raumschiff und kontrolliert dieses Raumschiff, fliegt damit jetzt durchs All. Und dann gibt es verschiedene Geschichten, wie er zu einer Planetengruppe kommt oder zu einer Zivilisation kommt, die ein gewisses Problem haben. Und er dann sagt, okay, das kann die Arche lösen mit der und der Mutation oder mit dem und dem Virus. Oder ich habe da die richtige ökologische Anpassung oder eine gewisse Terraformung, die ich vornehmen kann mit meiner Hochtechnologie, die ich hier habe. und wird dann so ein bisschen, es ist wie Star Trek, nur sehr, sehr düster. Also ihr müsst euch vorstellen, da werden dann direkt so philosophische Fragen auch geklärt. Er kommt zum Beispiel zu einem Planeten, der ein großes Problem mit Überbevölkerung hat.
Ja.
Und nicht mehr mit dem Essen hinterherkommen.
Macht er den Thanos-Move?
Nee. Ja. Aber die Geschichte kehrt auch immer wieder, also super interessant. Das erste Mal aber, und das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn er da hingeht, verkauft er denen ein Nahrungsmittel, was sich so schnell produzieren kann, dass sie halt mehr Nahrung produzieren können.
Mhm.
Und es aber schmeckt aber grauenhaft. Und ist halt irgendwie so ein grauer Klumpen oder sowas, produziert sich da aber unglaublich schnell. Und dann kommt er beim nächsten Mal wieder zu dem Planeten und dann haben die doppelt so viele Einwohner. Und haben ein Riesenproblem mit dieser Pflanze, weil die sich immer weiter ausbreitet und alles ist damit zugewachsen und so weiter und so fort. Und die Catch-Sache von diesen Geschichten um Tuff und seine Arche ist immer, dass er immer eine Lösung hat für die Probleme, aber es gibt immer eine dunkle Seite davon, von der Lösung. Oder das Problem ist falsch angegangen worden von dem Planeten. Also es gibt verschiedene Geschichten, alle super interessant, alle super einzigartig. Und deswegen würde sich das perfekt eignen für so eine HBO-Serie mit irgendwie so 8 oder 9 Folgen, weil es sind irgendwie so 8 oder 9 Geschichten und jede so eine Stunde und das wäre Bombe.
Ist Tuff denn, kann man den als einen guten bezeichnen? Also identifiziert man sich oder macht der dann doch?
Alleine wenn man Tuff beschreibt, Tuff ist ein 2 Meter großer, übergewichtiger, glatzköpfiger Typ, der Katzen liebt.
Sind das Menschen denn?
Tuff ist ein Mensch, ja.
Ja,
Und der hat sich dann irgendwann so eine Katze rangezüchtet, die, das ist schon ein Spoiler, aber die Katze kann was Besonderes, aber egal. Tuff ist sehr intelligent und ist auch sehr problemorientiert, hat aber wenig Verständnis für irrationales Verhalten, sagen wir mal so.
Ja.
Und das führt auch manchmal dazu, dass er nicht unbedingt der Gute ist in der Story.
Mhm.
Und manchmal, das ist das Interessante, werden die Stories auch nicht aus seiner Sicht erzählt, sondern aus dem Bewohnersicht von dem Planeten. Also die haben das Problem und dann kommt dieser Tuff an und kann denen helfen mit der Arche und du weißt nie, was Tuff genau macht, weil er geht dann zurück auf die Arche und sagt so, ja, gebt mir 2 Wochen, dann habe ich das Problem für euch. Und alle auf dem Planeten werden wahnsinnig, weil es ein Riesenproblem gibt und sie müssen damit lösen und Tuff reagiert nicht auf seine Arche. Und alle haben Schiss, weil das ist halt, dieses Raumschiff, die sind bekannt, weil dass die als Kriegsschiffe, als gewaltige Kriegsschiffe, die unglaubliche Verwüstung in der Vergangenheit angestellt haben. Und die sind dann immer super nervös und denken halt, der will jetzt einen Krieg mit denen anfangen oder sowas. Am Anfang checken sie auch nie, dass nur eine Person ist, natürlich.
Mhm.
Und dann kommt er immer mit seiner Lösung und dann gibt es da immer so ein bisschen, ist immer interessant. Also die Geschichten.
Das klingt auch interessant.
Es klingt spannend.
Ja. Echt. Also alleine diese philosophischen Fragen, die man sich dabei so stellt.
Ja.
Und dass es meistens dann eine Kehrseite von dem Problem gibt. Ist das nur das eine Buch dann?
Ist nur das eine Buch. Das ist auch eigentlich ist das eine Kurzgeschichtensammlung.
Ja.
Das ist eigentlich auch ganz schön als Buch zu lesen, weil du immer wieder halt eine Geschichte sind dann irgendwie, weiß nicht, 30, 40 Seiten oder 50. Und ja, super zu lesen einfach. Also,
das klingt.
Gerne mal für so nebenbei.
Ich wollte gerade sagen.
Vielleicht muss ich mir das doch mal leihen.
Das kann man zumindest mal so einfach so abreißen, so locker.
Ja. Ich würde eine Warnung geben: die Geschichte, wie er zu der Arche kommt, ist ein bisschen anders als die anderen. Und die ist ein bisschen crazy. Also, die ist so ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen: ich kann mir auch eigentlich keine Geschichte vorstellen, wie das sich normal abspielen soll. Das ist einfach so ein Typ,
macht auch
auf einmal so ein riesiges Schiff hat.
Macht auch so Spaß, aber die ist ein bisschen crazy, ja.
Ist er humorvoll auch oder ist es schon eher ernst?
Teilweise humorvoll, aber immer eher so im düsteren Bereich. Und clever, sau clever. Also der George R. R. Martin ist schon ein kluger Typ.
Hm.
Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, stellt euch Wahres vor.
Mhm.
Wahres in Space.
Ja.
Und er redet nicht so viel. Aber sonst ist es Wahres in Space.
Okay.
Und ja.
Geil.
Sieht auch ein bisschen so aus von der Vorstellung. Nur ein bisschen
größer. Ich wollte gerade sagen, ja.
Ja.
Die Tuff. Geschichte.
Vielleicht ist das ja so die Nachfolge von Wahres. Ich weiß nicht, wie man wieder umgekommen ist am Ende, aber.
Ja,
der weiß. Muss er noch lange überleben.
Der muss.
Eher unwahrscheinlich.
Ja.
Vielleicht hat er ein paar Kühlpacks dabei.
Ja. Ja, Planetenwanderer, kann ich empfehlen. Ja.
Gut.
Und wäre eine super Serie.
Deswegen hast du mich gecatcht mit dem, was du so erzählst.
Ja, muss ich auch sagen.
Du hast es geil begeistert drüber gebracht.
Ja.
Ja. Schaffe ich bei meinem nächsten vielleicht nicht so, aber ich gehe mal weg von vom Fantasy, damit wir nur, nicht nur da uns immer verstecken. Und gehe ganz klassisch auf.
Das war für den
Schockmoment. Ich gehe nämlich zur Die Chemie des Todes. Das ist auch so eine Reihe, wo es um David Hunter geht. Das ist ein forensischer Anthropologe. Ich hoffe, man nennt es so.
Vielleicht.
Ist auf jeden Fall so ein Typ, der, wenn irgendwer tot ist oder eine Leiche da ist, die dann untersucht und weiß, ach, so lange tot, ach, da sind ein paar Larven davon, dann so lange tot.
Ich glaube, es ist einfach Forensiker.
Es ist einfach Forensiker.
Weil Anthropologe sind, glaube ich, was andere Leute.
Ich möchte mich nicht mit.
Ich glaube, Anthropologen sind mit reinwerfen.
Forscher und Forensiker. Zivilisationen erforschen und so weiter.
Aber ich meine, das so heißt. Aber ja, okay. Jeder weiß was. Ein Forensiker trifft es ganz gut. Aber spielt in England und der Typ ist halt. Der ist einfach ein mega cooler Charakter, hat so ein paar Schicksalsschläge hinter sich, das heißt, man hat dieses typische, wieder so ein bisschen ambivalente innere Probleme und dies und das. Und das macht den einfach ziemlich cool und dann untersucht der in jedem Buch sozusagen einen unterschiedlichen Fall. Es kommt immer so ein bisschen von der Hintergrundstory von ihm dazu. Und ist mega spannend geschrieben, ist cool gemacht, das war auch immer Spiegel-Bestseller und etc. Also das ist jetzt kein unbekanntes Buch von Simon Beckett. Und ich fände es richtig geil, wenn das verfilmt werden würde. So ein bisschen dieser Style wie diese norwegischen Filme oder skandinavischen, die so ein bisschen düsterer sind. Und dann als Realverfilmung. Und wen hätte ich gerne als Hauptdarsteller? Es ist unser guter Freund Ryan Gosling.
Ah ja.
Der dann mal so ein bisschen auf abgefuckt zum Teil machen muss. Mhm. Aber weil der hat halt Charisma, der Typ. Und der ist halt auch ein sympathischer Typ, ja. Deshalb würde das, glaube ich, ganz geil passen.
Guck ich mir.
Aber wo würde das nicht passen?
Ich wollte gerade sagen.
Aber sonst, die David Hunter-Reihe, also mit Die Chemie des Todes, geht das los, kann ich empfehlen. Ist cool, wenn man mal was anderes als Fantasy möchte.
Das klingt gut.
Ja. Und nach dem, was du erzählt hast, kann ich mir Ryan Gosling auch sehr gut vorstellen, da ich letztens, ich muss es einfach nochmal kurz erwähnen, weil es Niklas bestimmt kurz mitreißen wird, letztens Blade Runner 2049 geguckt habe. Und ja, da hat mir Ryan Gosling auch sehr gut gefallen, so wie der ganze Film. Also da nochmal kurz Blade Runner einfügen, wer den noch nicht geguckt hat. Ja. Bild und Sound, gewaltiger Film.
Auf jeden Fall. Das kann man nicht häufig genug betonen.
Ja. Niklas, das heißt, du hast noch was?
Ich würde sagen, ich mache nur noch eins, weil sonst nimmt das vielleicht zu extreme Ausmaße an. Jetzt muss ich mich kurz entscheiden. Ich glaube, ich nehme, kommt nochmal Fantasy zum Abschluss. Weil Terry Pratchett, ihr kennt ja bestimmt Terry Pratchett-Romane, oder?
Noch nie. Man kennt den Namen.
Okay.
Oder auch nicht.
Warte, ich mache einen Schnelldurchgang für die beiden, 5 Minuten jeweils, wenn überhaupt, und dann perfekt. Das. Terry Pratchett, Die Nachtwächer, Scheibenweltromane. Sagt euch das was?
Scheibenweltromane.
Schon mal auch gehört. Ja, das heißt Terry Pratchett.
Das sagt mir was.
Ja. Wiederum. Sind berühmt für ihren eigenen Humor, unglaublich lustige Bücher. Also hier die riesige Schildkröte, die durch das Universum fliegt mit den 4 Elefanten drauf und
da auf
die Scheibenwelt.
Natürlich.
Das ist die Scheibenwelt, ja.
Ach, guck mal.
Und da gibt's ja unglaublich viele Bücher zu, die alle auch in dem gleichen Universum spielen, die alle, fast alle super sind, also unglaublich lustig und unglaublich kreativ. Und Die Nachtwächer ist da ein ganz besonderes, weil es leider schon relativ lange her, dass ich das Buch gelesen habe, aber es geht ja um die Nachtwache, die versucht, Ordnung zu schaffen in, wie heißt nochmal die Hauptstadt? Ankh-Morpork oder keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Hauptstadt versucht, für Ordnung zu sorgen und es einfach nicht auf die Kette kriegt, weil sie so verballerte Typen sind. Außer der Hauptmann, der Hauptmann Mumm. Das ist der Typ, der da versucht, alles in Ordnung zu halten. Und ist einfach eine fantastische Geschichte. Also wäre eine fantastische Serie oder ein fantastischer Film, bin ich mir ziemlich sicher.
Aber so ein bisschen auf Comedy.
Ja, es so ist eher lustig.
Auch witzig gemacht.
Ja, es ist eher lustig. Ja. Okay, genau. Dann das andere, Invisible Monsters von Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk hat Choke gemacht und Fight Club, die Bücher. Und deswegen nicht verwunderlich, dass ich dafür bin, dass es noch mehr Verfilmungen gibt von denen. Die Story ist relativ abgefuckt, aber es ist ein wunderbares Buch. Geht um ein Model, was schwer verunglückt. und dann zusammen mit Brandy Alexander. Der Charakter ist so durch.
Aber das, also,
man kann Chuck Palahniuk Bücher nicht beschreiben. Also man muss sie entweder gelesen haben oder die Filme dazu sehen. Es ist unglaublich abgefuckt, unglaublich strange. Also wer Choke und wer Fight Club gesehen hat, so in die Richtung geht das. Man kann auch fast keinen Satz sagen, ohne was zu spoilern, weil da 10 Twists drin sind. Aber ja, so deswegen fände ich das ganz cool. Ist auch unglaublich intensiv zu lesen. Also richtig abgefuckte Scheiße passiert.
Das klingt so ein bisschen, als wärst du auch froh gewesen, als du das Buch durchhattest.
Ja, also ist auf jeden Fall nichts, was du einfach so liest. Also es ist schon, teilweise liest du wirklich einen Satz oder du liest eine Seite und vor allem, wenn du im Zug liest und dann guckst du einfach noch rum und denkst so, boah, ey, hoffentlich liest das gerade keiner. ist schon straight abgefuckt. Also keine Ahnung, es gibt, das soll jetzt nicht das Buch zusammenfassen, ja, aber in dem Buch ist ein großes Thema, dass der Bruder von der Haupt, naja, sind alles schon Spoiler, aber es ist auf jeden Fall sehr intensiv, sagen wir so.
Nicht für Kinder.
Nee, boah, nee. Ich würde sagen, wenn es ab 18 Bücher gibt, dann ist das ein ab 18 Buch. Ja.
Aber gibt es ab 18 Bücher? Mit Sicherheit.
Ich glaube nicht. Bei Büchern gibt es, glaube ich, sowas nicht.
Ich habe gerade überlegt. Ja. Aber wäre vielleicht teilweise sinnvoll, ne?
Da auf jeden Fall, ja. Also.
Okay.
Ja, aber es gibt zumindest Empfehlungen, ab wann wer welches Buch lesen sollte.
Ja, klar.
Gerade im Kinderbuchbereich.
Und ich glaube, kannst du von da aus. Das liest doch keiner, der nicht Bock darauf hat. Also dann.
Ja.
Also bei Büchern ist das, glaube ich, einfach die Sache, dass junge Menschen einfach kennen. Ich wollte gerade sagen, die Gefahr ist einfach nicht so groß. Ja. Also, was soll passieren? Oh, das Kind liest ein Buch.
So ungefähr, ja.
Stell dir das so geil vor, als 16-Jähriger gehst du heimlich zur Bibliothek. Können Sie mir das eine Buch mitbringen, ab 18? Anstatt wie bei Alkohol wie damals.
Ab 18 Abteilung. Gab's auch nie, oder?
Nee, Bücher. Bei Videos.
Ja, natürlich bei Videos.
Aber ja, da hast du ja immer die einzelnen Abteilungen. Ja, ich stelle mir das gerade in der Bibliothek vor. Was für ein heiliger Gral das wäre.
Bei Harry Potter gab es die verbotene
Abteilung. Ja, daran habe ich auch gerade gedacht, aber die gibt es nicht in echt, soweit ich weiß.
Ja.
Habe ich zumindest letztens in der Magie nicht gesehen.
Ja. Gut, aber jetzt zum eigentlichen Buch, worüber ich reden wollte. Und zwar auch ein Fantasy-Roman von Joe Abercrombie. Sagt euch vielleicht was, auch ein sehr bekannter Fantasy-Schriftsteller. Hat den bescheuerten Namen auf Deutsch Kriegsklingen. Und noch, was noch viel bescheuerter ist, die Nachfolgeromane davon heißen Königsklingen, Racheklingen, Silberklingen, weil die deutschen Verleger aus irgendeinem Grund glauben, dass die Menschen nicht checken, dass die Bücher anders heißen können und trotzdem zum gleichen.
Wie heißt es offiziell?
Das erste heißt The Blade Itself auf Englisch und dann gehen die weiter mit eigenen Namen, weiß ich gerade nicht auswendig, aber ja, okay. Die heißen zum Beispiel A Little Hatred gibt's und die haben richtige Namen einfach, die Bücher, und nicht irgendwie Kriegsklingen, Racheklingen. Weißt du, wie die Elfen, die Orks, die. Und es war tatsächlich ein Grund, warum ich das nie angefangen habe. Weil ich, wenn du in den Bücherregalen stehst, in der Fantasy-Abteilung, und dann sehe ich schon Kriegsklingen, Silberklingen, Racheklingen, Gedöns, bin ich erstmal abgefuckt. Da denke ich erstmal, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich will, dass das alles coole eigene Dinger sind, die irgendwie, weiß nicht, ihren eigenen Stil haben. Ich mag das nicht, wenn das so durch.
Verstehe.
Ja, aber auf jeden Fall bin ich dann trotzdem irgendwann auf den Autor gekommen, weil der hochgepriesen wurde. Und dann habe ich es dann doch mal angepackt. Und das Wunderbare daran ist, weil man, deswegen kann man es gut verfilmen, es ist nicht so komplex wie Game of Thrones. Und ich würde es eher so in die Witcher-Richtung sehen, von der Komplexitätsgrade her.
Mhm.
Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Also es ist sehr kompakt teilweise. Also limitiertes Worldbuilding. Aber die Charaktere sind sehr gut. Und es geht da so zentral um so ein 2-3 und insbesondere so ein abgebrühten Nordmann, ja, so ein Söldnertyp, der blutige Neuner heißt der. Und den kannst du dir halt schon, wenn du liest eine Seite und weißt schon, wie dieser abgeranzte Typ da irgendwo im Norden durch die Wälder zieht irgendwie. Der ist, da hat man direkt ein Bild vor Augen und das würde sich super als Charakter in so einer Serie eignen oder in einem Film. Mhm. Geht beides, Serie und Film. Und Ja, es ist eine sehr kompakte Story, drei Bücher, die dann auch abgeschlossen sind in einer Geschichte, wo du auch sagen kannst, ja, das hat Anfang, Mitte und Ende und ist nicht zu viele Nebenstränge und so weiter. Relativ hart. Eine der Hauptcharaktere ist ein Folterknecht und die Folterszenen werden relativ explizit beschrieben. Okay. Also auch so PG-13 oder aufwärts. Aber ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Mhm. Kriegsklingen.
Ja, guck an. Kriegsklingen.
Oder
unter anderem Titel dann am besten.
The Blade Itself, ja. Mhm.
Ja, ich muss sagen, da lobe ich mir so ein bisschen die Brandon Sanderson-Reihe, dass der gar keinen Wert auf diese Gewalt legt. Ich meine, auch bei Game of Thrones war es so, klar, es gehört irgendwie dazu, aber so manchmal denkst du dir so, macht es dann schon schwierig, das wieder so deiner Mutter zu empfehlen. So ungefähr.
Ja, okay.
Wenn ich an Ramsay Bolton denke, weißt du?
Ja, ja.
Und das ist dann so, dann denke ich mir, eigentlich hat es hat's auch einen gewissen Charme, wenn Autoren oder Regisseure es schaffen, was Gutes zu produzieren, wo es nicht notwendig ist, das auch noch mit reinzubringen.
Obwohl die Gewalt ja da ist, aber das ist notwendige Gewalt, die dann in dem Moment das auch richtig zeigt. Ja. Wo das auch schrecklich dargestellt wird und
ich meine, das ist ja okay, passt. Genau. Aber wie gesagt, ich finde es auch schön, wenn es dann halt, wie gesagt, auch ohne mal klappt.
Ja, ist schön, dass beides gibt. Also
sagen wir es so.
Ja.
Guter Kompromiss. Ja.
Und das Interessante finde ich bei Sanderson, um jetzt quasi den Kreis zu schließen, dass der schafft irgendwie den Balanceakt. Das ist ja schon, gerade so in der Dalina-Backstory, schon hartes Sachen gibt. Da,
ja.
Aber die sind nicht so explizit irgendwie. Also genau. Die sind nicht so.
Weil die auch nur aus der Erinnerung so raus erzählt werden.
Ja, da zwar
wenn trotzdem du es sehen würdest, in der Verfilmung wäre es schon ordentlich.
Könnte ich mir dann auch gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil wenn man zum Beispiel, das ist ja kein Spoiler, aber es gibt in Sturmlicht-Chroniken Klingen, die töten, ohne dass Blut fließt.
Genau.
Und die töten auch gewaltig, ohne dass Blut fließt. Und irgendwie ist dann auch direkt in meinem Kopf ein Bild, was sehr viel reiner ist und weniger blutiger als in anderen Fantasy-Schlachten. So.
Obwohl dann ja doch der Arm verfault, abfällt.
Ja, ja, aber irgendwie ist das
so ein bisschen, kann man, glaube ich, auch sehr brutal darstellen. Ja, wenn du dann die Schreie und alles mit dabei hast, das wird teilweise, finde ich, schon bei Sanderson auch als sehr gewalttätig oder
böse
beschrieben.
Ja. Da ist viel Potenzial, das so zu machen.
Ja,
du kannst es ab vielleicht bis 12 und du kannst es ab 18 machen.
Ja.
Würde ich so behaupten.
Wahrscheinlich, ja.
Der hat ja auch überhaupt keine Sexszenen oder sonstiges in seinen Büchern. Ja,
genau.
Also ist alles super clean.
Nur so ganz dezente Andeutungen, wenn mal irgendwo.
Ja. Ja, wirklich super dezent. Also
ja, ja.
Das ist schon anders als
Game of Thrones. Humor zum Teil auch. Ich denke immer noch an die Sache mit der fetten Rüstung.
Ach ja.
Der fette Rüstung. Wo Adolin fragt, wie bestimmte Dinge da
sind. Ach so, ja. Nein. Ja, ja, ja. Doch, ich erinnere mich.
Ja.
Ja.
Ich hätte jetzt noch ein letztes.
Ah, sorry, ja. Yeah. Oh Gott, ich habe jetzt so gerummelt, hätte mich einfach unterbrechen können. Ja,
sorry. Achso, ja, ich habe ja drei Stück.
Ja, perfekt.
Ja.
Auch aus, ich hatte meine drei.
Ich habe nichts mehr. Ich hatte, da weiß ich nicht, ob du oder einer von euch das gelesen hat, die Jahrhundert-Trilogie.
Ist das
der Sturz der Titanen, fängt das an?
Ach so, Ken Follett.
Ja.
Ja.
Tatsächlich ein Ken Follett-Buch.
Ja.
Ken Follett schreibt ja eigentlich fast immer nur die gleichen Fantasy, Mittelalter,
Vergangenheits-Eposse.
Nee, Fantasy ist nicht, es ist real irgendwie, aber
Historiendrama.
Historien, oder? Ja, das trifft vielleicht ganz gut. Hm. Und Sturz der Titanen spielt im letzten Jahrhundert. Also es geht der erste Band um den Ersten Weltkrieg rum, der zweite um den zweiten, der dritte dann Kalter Krieg, sag ich mal. Und das Geile ist da, das ist halt die wirkliche, reale Geschichte in erster Linie. Also wie man die auch, sag ich mal, im Geschichtsunterricht lernt. Man hat so einzelne Ereignisse, die dann auftreten. Aber in diese Welt hat Ken Follett dann fiktive Charaktere eingebunden. Und sieht dann auch, wie bei Game of Thrones, sozusagen aus der Sicht von der einen Person, dann das nächste Kapitel aus der nächsten. Und baut dann sozusagen die Geschichte, also so, dass du die reale Geschichte parallel miterlebst. Aber mit fiktiven Charakteren, die aber mega geil beschrieben sind. Also da, ich sag jetzt mal als Beispiel, du hast dann welche aus, ich habe mir extra noch mal ein paar aufgeschrieben, weil ich das so lange her ist, dass ich es gelesen habe. Du hast dann irgendwie einen deutschen Botschafter, der in England ist. Du hast einen Berater von einem Präsidenten in den USA. Du hast irgend so ein russisches Brüderpaar, das so während der Oktoberrevolution, irgendwie 1918 da so, sich versucht durchzukämpfen, dann merkst du auch direkt so die Atmosphäre, merkst diese politischen Hintergründe und das ist alles mega spannend und geil geschrieben. Also das, die Empfehlung hatte ich mal bekommen und macht tierisch Bock. Auch gerade, weil du über diese ganzen Zeitalter, Jahrzehnte das mitbekommst, dann teilweise auch die Charaktere wieder auftreten, dann 30 Jahre später oder so. Und das könnte ich mir richtig geil in so einer relativen, also in einer Trilogie auch, mit drei langen Filmen vorstellen einfach.
Ja.
Mit vielen coolen Charakteren. Nachher hat man dann auch zu Kalter Kriegszeiten, hast du dann irgendwelche in Ostberlin, die raus wollen und in der Band spielen und man erkennt einfach super viel Reales wieder. Und gerade wenn man Geschima hatte, also viel oder gerne auch im Unterricht, dann ist das echt geil, das nochmal alles so real mitzubekommen. In Spielfilmcharakter.
Ich muss sagen, so wie du es erzählt hast, klingt so, als hättest du es als Film gesehen. Also kann ich es mir perfekt vorstellen.
Nee.
Also klingt fast nicht mehr nach einem Buch jetzt gerade, was du erzählt hast.
Da wollte ich hin.
Genau, also hervorragend. Hast du ja auch zwei interessante Genres ausgesucht. Ich hatte ja nur Fantasy quasi.
Ich wollte nicht nur das
so eine Abwechslung reinmachen, fand ich gut, ja.
Aber ich habe auch nicht so viel gelesen, dass ich auch nicht so viel Wahl hatte.
Ja. Ja, das war natürlich auch die Schwierigkeit bei mir. Und die Bücher, die ich sonst noch so lese, die kannst du halt nicht verfilmen. Das sind dann irgendwelche Sachen zur Persönlichkeitsweiterentwicklung oder hast du nicht gesehen. Passt dann nicht so gut.
Ja, das stimmt.
Spannend.
Ja, kriegen wir nochmal schnell im Schnelldurchlauf unsere Empfehlungen durch. Die man nämlich, das ist nämlich auch eine Empfehlung zum Lesen, würde ich mal behaupten.
Würde ich sagen.
Nicht nur einfach, um zu warten und das vielleicht irgendwann mal im Kino sehen zu können.
Also meine Empfehlungen sind auf jeden Fall Die Sturmlichtchroniken von Brandon Sanderson zu lesen, natürlich in erster Linie. Denn dann die Empfehlung, die Witcher-Reihe zu lesen, betrifft nicht so ganz die Serie unbedingt. Nur wenn man es halt gelesen hat, ist es interessanter, das dann nochmal zu vergleichen. Und nochmal die Reihe von Philipp Pullman, das, wie hieß es denn jetzt nochmal? Das magische Messer, das Bernstein-Teleskop und der
irgendwas mit Zwielicht.
Magische Kompass, meine ich. Nee, der
was, hier haben wir
The Dark. Goldene Kompass.
So.
Dark Materials. Genau, His Dark Materials und das sind die Bücher dazu gewesen. Genau, His Dark Materials ist die Serie. Genau, das sind die drei Empfehlungen.
Niklas, von dir kommen auf jeden Fall immer Bücher mit coolen Hauptcharakteren, zumindest von den Namen her. Ich fand diesen einen, wie ist der, Fatz?
Tuff.
Tuff. Tuff. Tuff. Aber bei dem anderen Buch hat es ja eben auch irgendwie so einen geilen Namen.
Mumm. Ja.
Also, ja. Ich weiß auf jeden Fall, wie du es ausgewählt hast. Ja.
Genau. Ich hatte Planetenwanderer von George R. R. Martin mit Tuff, ja, der von mit seiner Arche von Planet zu Planet zieht. Dann Mistborn, auch von Brandon Sanderson, ja, Ocean's 11 im Fantasy-Universum. Mit Vin als die Hauptdarstellerin oder die Hauptfigur. Und dann noch ganz kurz hier Terry Pratchett, die Nachtwächter, mit Mumm. Und Chuck Palahniuk mit, weiß ich nicht, wie die Hauptfigur heißt, aber die beste Freundin slash schon, die heißt Brandy Alexander. Und dann hatte ich noch Kriegsling von Joe Abercrombie, auf Englisch The Blade Itself. Und da heißt die Hauptfigur Der blutige Neuner. Es gibt, es gibt noch Glockta und ach, ja, noch andere Figuren. Jesal heißt er.
Ja, Tobi. Ja, für mich Tuff gewinnt für mich.
Tuff.
Ja. Ich glaube, das wird auch das ist
ein gutes Buch.
Buch, das ich mir am ehesten jetzt demnächst mal reinziehe. Mhm. Ich hatte Name des Windes von Patrick Rothfuss, dann Chemie des Todes, die David Hunter Trilogie. Und die Jahrhundert-Trilogie fängt an mit Sturz der Titanen von Ken Follett. Den könnte ich mir alle sehr geil als Film vorstellen, aber sind auch geil zu lesen.
Alles klar.
Nice.
Ich würde sagen, damit rappen wir es ab.
Ich würde sagen, damit rappen wir das ab.
Auf jeden Fall.
Rap.